Wir freuen uns, dass wir jetzt zusammen in Gottes Wort schauen dürfen heute Morgen und weitermachen dürfen in unserer Predigtreihe in der Apostelgeschichte. Und ich habe zu Anfang mal eine Einstiegsfrage mitgebracht für uns. Und zwar lautet sie: Wann hattest du das letzte Mal das Gefühl oder den Gedanken, ich bin machtlos? Ich vermute mal, jeder von uns kennt diesen Bereich von ich bin machtlos, dieses Gefühl, diesen Gedanken, und es kommen uns unterschiedliche Lebenssituationen, Lebensbereiche in den Sinn, wo du genauso empfunden hast, wo du vielleicht aktuell sogar so empfindest. Vielleicht denkt manch einer aus aktuellem Anlass an das politische Geschehen in dieser Welt, wo man sich denken kann, okay, ich bin machtlos, ich stehe da so. Vielleicht denkst du an eine familiäre Situation, in der dir die Hände gebunden sind, oder an deine Gesundheit, die du selbst nicht in der Hand hast. Oder manch einer denkt vielleicht an den Job, der auf der Kippe steht, weil die Auftragslage so schlecht ist in der Firma. Oder du hast Menschen vorgesetzt, auf die du in irgendeiner Weise angewiesen bist und wo du nur sagen kannst, ich bin machtlos und hänge voll und ganz davon ab, wie sie entscheiden. Oder aber du bist als Zeuge für Jesus in dieser Welt und du willst so unterwegs sein, stellst immer wieder fest, oh, ich bin so machtlos. Ich weiß manchmal gar nicht, was ich sagen soll, wie ich von Jesus gut zeugen kann. Und wenn ich jemand das Evangelium weitergebe, dann merke ich immer wieder, ich bin so machtlos. Ich kann diese Person nicht wirklich zum Glauben führen. Ja, das liegt nicht in meiner Macht. Und so gibt es viele Bereiche und viele Lebenssituationen in dieser Welt, in unserem Leben, wo wir an unsere Grenzen stoßen und von dieser Tatsache eingeholt werden, ich bin machtlos. Und nun könnte man daran verzweifeln, wenn man den nicht kennt, der von sich in Matthäus 28, Vers 18 diese bekannten Worte gesagt hat: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern, kurz bevor er ihnen den Auftrag gegeben hat: Geht hin und machet alle Nationen zu Jüngern. Und ich glaube, wir kennen diese Worte, viele von uns zumindest, sehr gut. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und wir vergessen seine Macht aber immer wieder im Anbetracht unserer Machtlosigkeit. Und wir fangen an zu verzweifeln und fangen an, den Kopf sinken zu lassen. Was die Apostel im Predigttext von heute Morgen erleben, führte sie zeitweise definitiv an ihre Grenzen. Und es hätte das Potenzial gehabt, sie einzuschüchtern, wenn nicht Gott selbst als der mächtige Herr mit ihnen gewesen wäre. Und so lautet unser Thema heute Morgen, über das wir nachdenken wollen: Der Herr ist mit den Seinen. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen Apostelgeschichte 5, Vers 16 bis 26 lesen. Apostelgeschichte 5, ab Vers 12 bis Vers 26. Da heißt es: Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Der Hohepriester aber trat auf, und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt. Und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Der Hohepriester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Elsenschaft der Söhne Israel zusammen und sandten ins Gefängnis, dass sie vorgeführt würden. Als aber die dahin kamen, fanden sie sie nicht im Gefängnis, und sie kehrten zurück, berichteten und sagten: Wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen, als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hauptmann des Tempels wie auch die hohen Priester diese Worte hörten, waren sie ihrentwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Es kam aber einer und berichtete ihnen: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Dieser Text bringt in mindestens dreierlei Hinsicht zum Ausdruck, dass der Herr mit den Seinen gewesen ist und wie der Herr mit seinen Aposteln als seinen Zeugen unterwegs war. Und diese drei Aspekte, die wollen wir uns heute Morgen anschauen und sehen, welche Ermutigung Gott auch für uns als Zeugen Jesu heute bereithält. Der erste Punkt, über den wir nachdenken wollen heute Morgen, heißt: Er, also Gott selbst, bestätigt seine Zeugen. Das ist ein Punkt, da halten wir uns ein bisschen länger auf heute Morgen, geht um Vers 12 bis Vers 16. Wenn man die Apostelgeschichte so liest, und das tun wir ja seit einiger Zeit, dann wird einem ziemlich schnell deutlich, dass in diesem Buch viele außergewöhnliche Dinge geschehen. Ja, angefangen von der Himmelfahrt Jesu in Apostelgeschichte 1, wo er in den Himmel aufgenommen wird, dann das wundersame Ausgießen des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2, dann Massenbekehrungen, die wir da finden, Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 3, eine Spontanheilung von diesem Gelähmten, Apostelgeschichte 3, bedrohliche Situationen in Apostelgeschichte 4 und ein nicht zuletzt konsequentes Durchgreifen von Gott selbst in der jungen Gemeinde in Apostelgeschichte 5. Das hatten wir ja zuletzt, letzte Woche, die Geschichte von Hananias und Sapphira, die Gott wegen ihrer Heuchelei in nur einem Moment niedergestreckt hat und so ein ganz starkes Zeichen für die junge Gemeinde gesetzt hat. Und all diese Ereignisse, die wir bereits gesehen haben und die wir auch noch sehen werden in der Apostelgeschichte, die sind uns nicht in erster Linie überliefert, um uns deutlich zu machen, dass Gott kontinuierlich immer so handeln wird, sondern um uns vielmehr einen Geschichtsbericht zu geben, also davon, was passiert ist. Das hatten wir immer wieder schon gesagt, die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch als solches, sondern ein Geschichtsbuch. Und dementsprechend müssen wir das Außergewöhnliche, was da passiert und was uns auch heute begegnet, richtig einordnen, um daraus nicht falsche Schlüsse zu ziehen. Da heißt es also gleich in Vers 12: Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Wir hatten so eine ganz ähnliche Aussage schon in Apostelgeschichte 2, Vers 43. Da erinnern wir uns zurück, dass es da hieß: Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Wir lesen in der Apostelgeschichte immer wieder von vielen Zeichen und Wundern, aber interessanterweise stehen sie eigentlich meistens im Zusammenhang mit den Aposteln oder aber mit deren engeren Mitarbeitern. Denken wir dann an Stephanus, der in Apostelgeschichte 6 erwähnt wird, oder Philippus. Das heißt, es war schon damals nicht gängig, dass jeder Christ irgendwelche außergewöhnlichen Wunderkräfte hatte, sondern das war beschränkt auf Einzelne. Und war das Ganze nicht einfach wahllos, sondern diese Bevollmächtigung zu Zeichen und Wundern, die hatte einen tieferen Sinn, die hatte einen tieferen Hintergrund. Und wir hatten das immer wieder schon angerissen, deswegen wird manches vielleicht ein bisschen auch Wiederholung sein von heute Morgen, aus den vergangenen Predigten, was ich sage heute Morgen. Ja, wir erinnern uns an die Predigt über Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 11, diese Heilung des Gelähmten vielleicht zurück. Und wir haben dort schon so einen Grundsatz festgehalten, den man eigentlich für die Apostelgeschichte als solches so hernehmen kann. Nämlich: Gott bestätigte durch Zeichen und Wunder damals seine Botschafter und gab der Botschaft selbst immer wieder eine Bühne. Und genau das sehen wir bei Jesus und das sehen wir bei den Aposteln. Und damals in der Predigt habe ich eine Referenzstelle erwähnt aus Markus 16, Vers 20. Aber wir sehen an anderen Stellen auch, dass die Apostel eine Sonderstellung hatten. Und wir sehen auch den Sinn von Zeichen und Wundern, ein bisschen näher beschrieben im Neuen Testament an weiteren Stellen. So schreibt Paulus zum Beispiel dann in 2. Korinther 12, Vers 12: Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Paulus redet hier von den Zeichen des Apostels, also was ein Apostel kennzeichnet, gewissermaßen ein Alleinstellungsmerkmal. Und was waren die Kennzeichen eines Apostels? Am Ende dieses Verses sagt er, dass sie Zeichen und Wunder und Machttaten getan haben. Und das macht uns hier zusätzlich nochmal deutlich, ja, nicht jeder Christ, jeder Christ ist auf gängige Art und Weise bevollmächtigt von Gott, Zeichen und Wunder zu tun, sondern es ist bis auf wenige Ausnahmen in erster Linie auf die Apostel beschränkt. Ihnen ist das vorbehalten gewesen. Und das hatte damit zu tun, und ich hoffe, dass wir das verstehen von heute Morgen, dass sie zentrale Bausteine wurden, die von Jesus eingesetzt waren, um die weitere Ausbreitung des Evangeliums zu verwalten und voranzutreiben und dass die Gemeinde darauf aufgebaut werden sollte. Den Aposteln wurde ja das Wort Gottes anvertraut, das wir bis heute in unseren Händen halten, worauf wir heute unseren Glauben bauen. Und deshalb war das so bedeutsam. Und erinnern wir uns nochmal zurück, auch diese Stelle hatten wir schon mal erwähnt in der Predigtreihe. In Apostelgeschichte 16, in Johannes 16, Vers 13, hat Jesus den Aposteln, zu dem Zeitpunkt den 11 Aposteln, gesagt, dass er den Geist der Wahrheit, dass er kommen wird, und dass er diese 11 Apostel in die ganze Wahrheit leiten wird. Das heißt, wenn sie in die ganze Wahrheit geleitet werden, dann muss spätestens mit dem Versterben des letzten Apostels die allgemeingültige Offenbarung von Gottes Wort aufgehört haben. Das bedeutet, dass es auch heute keine neuen Offenbarungen mehr gibt für uns Christen, die allgemeingültig wären. Und Gott gab ihnen also eine ganz besondere apostolische Autorität und er gab ihnen die Aufgabe, das Wort Gottes zu empfangen und niederzuschreiben und zu überwachen. Und so bekamen wir das Neue Testament. Und in dieser Linie, dementsprechend, kann Paulus dann auch in Epheser 2, Vers 20 schreiben an die Christen dort und auch an uns: Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Nun ging mit einer besonderen Aufgabe auch eine besondere Bestätigung einher. Und diese Bestätigung für die Apostel, die kam nicht von Menschen, sondern die kam von Gott selbst. Da heißt es in Hebräer 2, Vers 1 bis 4, eine sehr zentrale Stelle zu diesem Thema, Hebräer 2, Abvers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Denn wenn das durch Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Und jetzt kommt's. Diese Rettung, sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hatte, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Ein bisschen komplizierte Verse vielleicht. Die Verse stehen im Zusammenhang einer jüdischen Hörerschaft, die Jesus sich eigentlich zugewandt hatten, aber auf dem besten Wege waren, sich wieder abzuwenden. Und umso mehr versucht der Hebräerbriefschreiber an dieser Stelle, ihnen die Zuverlässigkeit von Gottes Wort zu untermauern und vor allem diese Rettungsbotschaft des Evangeliums. Und dann sagt er über diese Rettung, dass sie zunächst von Jesus selbst zu seinen Lebzeiten verkündigt wurde und dann wurde sie bestätigt und weitergegeben von denen, die es gehört haben, das waren die Apostel. Und damit das Ganze wirklich hieb- und stichfest gewesen ist und auch bis heute ist, hat Gott selbst, so heißt es hier, durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen Zeugnis gegeben. Und eigentlich steht da wörtlich mitbezeugt. Man könnte auch sagen bestätigt oder beglaubigt. Und genau das sehen wir in der Apostelgeschichte. Das sehen wir in der Apostelgeschichte 5 sehr stark und auch im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte. Wenn es nun bei Zeichen und Wundern vor allem darum ging, die apostolische Autorität offensichtlich zu bestärken, ja, damit die zuverlässige Grundlage von Gottes Wort gelegt werden kann, verstehen wir auch, glaube ich, dass es diese gehäuften Zeichen und Wunder bis heute so in diesem Ausmaß nicht mehr gibt. Ja? Dass das vielmehr die Ausnahme war als die Regel. Spannend ist in dieser Hinsicht auch mal, wenn man sich vor Augen führt, biblisch gesehen, zu welchen Zeiten eigentlich diese Zeichen und Wunder besonders hervorgetreten sind. Das war ja beim besten Willen nicht so, dass das zu jeder Zeit der Heilsgeschichte, die Gott so schreibt, dass die immer irgendwie vorhanden waren und dass das die Normalität war, sondern ganz im Gegenteil. Da gibt es besondere Ausnahmezeiten. Ich habe diese Stellen einfach mit darunter geschrieben, zum Teil zumindest. Da ist vor allem die Zeit von Mose, wenn man in die Bibel hineinschaut. Da hat er besondere Zeichen vor dem Volk getan und vor den Ägyptern getan. Denken wir an diese 10 Plagen, zu denen er bevollmächtigt wurde. Und dann hat Mose das Wort Gottes in Form der 5 Bücher Mose bekommen. Dann geht es weiter, wenn man so ein bisschen das nachvollzog. Wann ist noch so eine gehäufte Zeit gewesen von Zeichen und Wundern übernatürlicher Art? Dann kommen wir zu Elia. Und bei Elia sehen wir, dass Gott ganz starke Wunder durch ihn getan hat, nämlich 3,5 Jahre Trockenheit geschenkt hat, dass er ein außergewöhnliches Speisewunder getan hat, dass er eine Totenauferweckung sogar vollzogen hat und dass er Feuer vom Himmel fallen lassen hat bei diesen Baalspriestern. Man kann das in 1. Könige 17 und 18 nachvollziehen. Und auch die Wundertaten von diesem bedeutenden Propheten Elia, die gingen mit einer klaren Wortverkündigung einher, bis dahin, dass er ja wiederkommen sollte, um den Herrn den Weg zu bereiten. Das wissen wir aus anderen Predigtreihen, die wir schon hatten. Das war in Johannes dem Täufer dann, dass es erfüllt wurde. Wenn wir dann weitergehen in der Heilsgeschichte, in der Geschichte Gottes, dann sehen wir, dass es vor allem bei Jesus sehr stark der Fall war, dass er Zeichen und Wunder getan hat. Und er hat uns die Botschaft der Rettung und das Wort Gottes gebracht. Und dann sehen wir das bei den Aposteln, die Gott gebrauchte, um uns das Neue Testament zu verfassen. Das heißt, wir sehen ein Muster, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass Gott diese gehäuften Zeichen und Wunder in verschiedenen Heilszeiten immer wieder dazu benutzte, seine Botschafter offenkundig zu bestätigen, die uns dann das allgemeingültige Wort Gottes offenbaren sollten, niederschreiben sollten und durch sie sollten wir es empfangen. Wenn es also darum geht, ob wir heute als Christen ebenfalls mit der gleichen Vollmacht Zeichen und Wunder tun sollen und die Aufgabe dazu haben, das wie die Apostel zu tun, dann ist die Antwort nein. Und das hat gleich mehrere Gründe. Ja, und wir haben das schon angerissen, ich nenne sie nochmal. Schon damals war es nicht so, dass jeder Christ Zeichen und Wunder getan hat, sondern es war Einzelnen vorbehalten. Wir lesen auch nirgends für uns den Auftrag, geht hin und tut Wunder, sondern geht hin und verkündigt das Evangelium. Das allgemeingültige Wort Gottes ist auch bereits abgeschlossen. Das haben wir auch gesehen. Ja? Und die Autorisierung der Apostel, die ist dementsprechend für uns heute nicht mehr so nötig, wie das damals der Fall war. Und dabei ist das Wort Gottes, das wir heute haben, ja schlussendlich in sich selbst wirksam. Und man sieht immer wieder, je mehr sich das Wort Gottes ausbreitet, umso mehr verschwinden Zeichen und Wunder eigentlich im Schatten davon. Es ist in der Hinsicht auch sehr spannend, sich den Werdegang von Paulus mal anzuschauen und sich damit ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Ich will das nur ganz kurz skizzieren. Da ist in Apostelgeschichte 19, Vers 11 und 12 die Rede davon, dass Gott durch ihn ungewöhnliche Wunderwerke getan hat, durch seine Hände, so weit, dass durch die Schweißtücher von Paulus Menschen geheilt wurden. Also eine atemberaubende Kraft, die wir da sehen. Wenn man da ein bisschen weiter schaut, lesen wir einige Zeit später im Leben von Paulus, dass er in Philipper 2, Vers 27 neben Epaphroditus sitzt, der durch seine Krankheit dem Tode nahe gekommen ist. Oder in 2. Timotheus 4, Vers 20 schreibt Paulus, dass er Trophimus krank zurückgelassen hat. Und wir wissen auch aus 2. Korinther 12, dass Paulus selbst mit Krankheit zu kämpfen hat und nicht geheilt wurde. Das heißt, es zeigt, dass auch Paulus nicht zu jeder Zeit heilen konnte. Und es macht sogar den Anschein, dass die Zeichen und Wunderkräfte im Laufe der Zeit auch in seinem Leben sogar abgenommen haben. Bedeutet das, und da könnt ihr als Leute herkommen, ja, bedeutet das, dass Gott heute keine Zeichen und Wunder mehr tun kann oder tun wird? Nein, das bedeutet das nicht. Gott ist immer noch derselbe und Gott kann immer noch Wunder tun, übernatürliche Dinge tun. Und wir erleben das auch manchmal heutzutage, ja, dass Gott übernatürlich eingreift. Deshalb beten wir zum Beispiel für Kranke hier in der Gemeinde auch nach Jakobus 5. Aber nochmal, unser Auftrag, der besteht nicht darin, uns nach Zeichen und Wundern auszustrecken, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und was Gott dann tut, das ist seine Sache. Und was wir auch wissen müssen, ist, das Evangelium ist dabei in sich selbst kraftvoll und wirksam. Das wird nicht erst kraftvoll und wirksam durch Zeichen und Wunder, sondern die Botschaft selbst, schreibt Paulus in Römer 1, Vers 16 und Vers 17, ja, die Botschaft selbst, die hat Kraft zu retten. So, und genau das sehen wir, dass das passiert. Ja, das Evangelium breitet sich aus. Ich hatte an anderer Stelle schon mal gesagt, dass Zeichen als solches immer den Sinn hatten, auf etwas oder auf jemand hinzudeuten. Und letztendlich steht jedes Zeichen und jedes Wunder zu jeder Zeit im Schatten des Evangeliums, im Schatten des größten Wunders, das es überhaupt geben kann, nämlich der ewigen Rettung von Menschen. Und Zeichen und Wunder sollen immer dahin führen, dass Menschen sich an Gott selbst wenden. Und genau das sehen wir im weiteren Verlauf der Apostelgeschichte. Und wir sehen auch hier in Apostelgeschichte 5, wie Menschen unterschiedlich reagierten auf diese Ereignisse, die da stattgefunden haben. Da heißt es in der zweiten Vershälfte von Vers 12 zunächst, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos. Gemeint ist damit die inzwischen große Gemeinde, die sich einmütig im Tempel getroffen hat, hatten wir in Apostelgeschichte 2, Vers 46 gesehen. Und die Säulenhalle Salomos, die war ein Teilbereich der Tempelanlage, die genug Platz geboten hat, wo sie sich versammeln konnten. Jetzt hatten sie gerade, das müssen wir wissen, die Gemeinde hatte gerade diese schockierenden Ereignisse von Ananias und Sapphira im Gepäck und es ist ja umso beachtlicher, dass jetzt hier nicht kontrovers diskutiert wurde unter ihnen, sondern dass sie immer noch einmütig waren. Einmütig in der Ehrfurcht, die das Ganze ausgelöst hat. Also die Gemeinde wird erwähnt. Neben der Gemeinde werden dann in Vers 13 weitere Reaktionen von Menschen genannt. Da heißt es, von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk rühmte sie. Da scheint es Menschen also im Tempel gegeben zu haben, die auch vor Ort gewesen sind. Und die haben von diesen Zeichen und Wundern mitbekommen. Möglicherweise haben sie sogar vom sofortigen Tod von Hananias und Sapphira mitbekommen. Er hat vielleicht die Runde gemacht. Und sie fanden diese Dinge auch irgendwie interessant. Es war ja spannend, außergewöhnlich. Aber sie wagten es nicht, sich Jesus und seiner Gemeinde anzuschließen. Man kann sich durchaus vorstellen, ne, dass diese unbegreiflichen Dinge, die da passiert sind, irgendwie was Beängstigendes für sie hatten. Das passiert ja nicht alle Tage. Wenn man den Text von letzter Woche nochmal zurückschaut, in Apostelgeschichte 5, Vers 5, heißt es auch, es kam große Furcht über alle, die es hörten. Nämlich dieses Versterben von Hananias und Sapphira. Und man war ja klar, ja, ich will nicht der Nächste sein. Also halte ich mich lieber auf einem gewissen Sicherheitsabstand. So, jetzt mag es verschiedene Gründe gegeben haben, warum sie sich ihnen nicht anschließen wollten. Vielleicht war ihnen das alles ein bisschen zu unheimlich. Ja, wenn sie das mitbekommen haben, dieses Gericht, was Gott da so vollzogen hat, Hananias und Sapphira, und jetzt diese Wunder, interessant, aber irgendwie nicht so ganz greifbar. Vielleicht war es auch so, dass sie wussten, dass sie ihr Leben nicht einfach so weiterführen können, wenn sie sich zu Jesus hinwenden. Sie wussten, eine Entscheidung für Jesus hat Konsequenzen für ihr Leben. Sie hätten dann einen neuen Herrn, der jetzt das Sagen hat. Vielleicht war es auch so, dass sie Angst hatten, dass sie Gegenwind bekommen, dass sie Anfeindungen bekommen. Ja, auch damals hatten die Christen ja nicht den besten Stand gerade, sondern mussten sich irgendwie verantworten und so. Das haben die Leute ja mitbekommen. Und so war man einerseits beeindruckt von dem, was da passiert, aber auf der anderen Seite hat man so einen gewissen Sicherheitsabstand lieber gehalten. Ne? Kann man sich so vorstellen, die Leute standen da im Tempel, die waren auch so von der Ferne und waren da schaulustig und haben geschaut, was passiert da in dieser Säulenhalle Salomos. Aber sie wollten ja nicht mit den Christen da in Verbindung gebracht werden. Lieber so ein bisschen zurückhaltend sein. Und bis heute gibt es ja viele Leute, die zwar Jesus und das Christentum interessant finden, aber es nicht wagen, sich ihm wirklich anzuschließen. Vielleicht gehörst du sogar dazu. Vielleicht geht es dir sogar so, du hast schon ganz viel mitbekommen, du besuchst vielleicht sogar regelmäßig hier den Gottesdienst oder woanders und bist da so als stiller Betrachter und nimmst das alles so auf, aber du hast bis heute dein Leben noch nicht bewusst Jesus übergeben. Wenn es dir so geht, wenn du dich darin wiederfindest, dann frag dich doch mal, was hindert mich eigentlich? Was lässt mich eigentlich zögern, Jesus mein Leben anzuvertrauen? Die Bibel ist deutlich darin, dass es einem Menschen nichts bringt, wenn er viel über Jesus weiß. Ja, das gehört dazu. Aber wenn jemand ihn nicht persönlich als seinen Herrn und Retter in sein Leben annimmt, dann bringt es ihm erstmal nichts. Und es gibt so viele menschliche Gründe, warum wir sagen könnten, also nee, das ist mir alles ein bisschen zu steil, ich bleib irgendwie zurückhaltender eher. Aber wenn wir darüber nachdenken, gibt es so viele Gründe, die unterm Strich nicht tragfähig sind. Und ich will dich ermutigen, diese Reaktionen von den Leuten hier als Anhaltspunkt zu nehmen, um für dich selbst klarer zu werden, zu überlegen, wo stehe ich eigentlich und auch, wo will ich eigentlich stehen. Am Ende von dem Vers 13 heißt es, das Volk rühmte sie. Das heißt, da war eine Begeisterung, da war so ein Hype um die Apostel, aber wenn es um eine klare persönliche Positionierung ging, dann sah die Welt ganz anders aus. Da blieben viele auf Abstand zögerlich stehen. Also da ist diese Gruppierung vorne, ich nenne sie mal die zögerlichen, ängstlichen Skeptiker ein Stück weit. Und dann gibt es aber auch noch andere in Vers 14, eine ganz andere Reaktion. Da heißt es aber, umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan, Scharen von Männern und auch Frauen, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschattete. Wir können uns das vorstellen, ne? Wie diese Zeichen und Wunder die Runde gemacht haben, Aufsehen in Jerusalem erregt haben. Und es führte dazu, dass schlussendlich viele Männer und Frauen, Scharen von Männern und Frauen heißt es hier, zum Glauben an den Herrn Jesus kamen. Und sie wurden hinzugetan, so heißt es hier. Und so heißt es ja immer wieder in der Apostelgeschichte so schön. Ne? Gott tut hinzu. Er wirkt an Menschenherzen. Das tut Gott. Das wiederum bedeutet aber nicht, dass nicht jedem Menschen eine Reaktion abverlangt ist auf Jesus Christus. Und wenn du noch kein klar entschiedener Christ bist, dann steht deine klare Positionierung gegenüber Jesus gewissermaßen noch aus. Er starb stellvertretend am Kreuz für unsere Sünden und er ruft jeden Menschen in Markus 1, Vers 15 dazu auf, dass er sagt, tut Buße, oder man könnte auch sagen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, nur wer seine Sünde ehrlich ihm gegenüber bekennt und wer daran glaubt, dass Jesus auch für meine Sünde am Kreuz gestorben ist und wer zu ihm umkehrt, wer ihn zum Herrn seines Lebens macht, ja, für den gilt das. Nur der hat sich klar zu Jesus positioniert, nur der gehört zu ihm. Und wenn ein Mensch sich nicht klar zu Jesus positioniert, ist das zugleich eine Positionierung gegen ihn. Ja, keine Entscheidung für Jesus ist zugleich eine Entscheidung gegen ihn. Dazwischen gibt es nichts. Das macht uns die Bibel deutlich. Und ich hoffe, du kannst es für dich so sagen. Du hast Buße getan, du hast dein Evangelium erkannt und geglaubt. Und wenn das bei dir nicht der Fall ist, ist vielleicht heute der Tag, wo du sagst, ja, ich schiebe das nicht weg, sondern ich lasse das mal an mich ran. Damals war es so, es kamen viele zum Glauben und als sie gesehen haben, welche Vollmacht die Apostel und Petrus gehabt hat, führte es sie dahin, dass sie massenweise Kranken angeschleppt haben, in der Hoffnung, dass sie geheilt werden. Das können wir uns, glaube ich, auch so vorstellen. Ne? Da erfahren sie, die Apostel, die sind da irgendwo und die heilen, tun so ungewöhnliche Dinge. So, und dann denkst du, okay, ah, wir haben ja auch noch hier den Opa so und der Opa, der ist krank und den nehmen wir jetzt mal mit hier, vier Mann, vier Ecken, den tragen wir jetzt da mal hin und versuchen irgendwie, ob der geheilt wird. Oder da ist noch meine kranke Mutter mit den Magenschmerzen so. Also packen wir die einfach auf die Straße raus und hoffen, wenn Petrus dann vorbeikommt, dass der Schatten vielleicht reicht, dass sie geheilt wird. Das war die Hoffnung, dass vielleicht sogar Petrus Schatten sie heilen könnte. Wir lesen nichts davon, ob das funktioniert hat oder ob das mehr ein Aberglaube war. Aber wir können uns sehr gut vorstellen, glaube ich, dass diese Chance auf Heilung im Umkreis dort die Runde gemacht hat. Und das lesen wir weit über Jerusalem hinaus, Vers 16. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Das heißt, Gott wirkte diese übernatürlichen Wunder, diese Krankenheilungen und sogar Dämonenaustreibungen durch die Apostel und bestätigte sie so als seine öffentlichen Zeugen. Und was hier passiert, das ist eigentlich eine Erfüllung von dem Gebet, was die Gemeinde in Apostelgeschichte 4, Vers 29 und 30 gesprochen hat. Erinnern wir uns nochmal daran zurück, wie sie gebetet hatten. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Das war ihr Gebet, das hatten wir uns schon angeschaut. Und das führte dazu, dass Menschen beeindruckt waren irgendwie von Jesus. Dass sogar viele zum Glauben kamen, dass die Gemeinde immer größer wurde und dass es richtig Aufsehen in Jerusalem erregt hat unter den Juden. Die Entwicklung, die da stattgefunden hat, war allerdings nicht so, dass sie jedem geschmeckt hat. Und so kam es dazu, dass die Mission in Gefahr hätte geraten können, wenn nicht Gott selbst mit seinen Leuten gewesen wäre. Und das führt uns zum zweiten Punkt, und der heißt, er, das heißt Gott selbst, öffnet Türen. Geht um Vers 17 bis Vers 21a. Vers 17 und 18 haben wir gelesen, der Hohepriester aber trat auf und alle, die mit ihm waren, nämlich die Sekte der Sadduzäer, und wurden von Eifersucht erfüllt und sie legten Hand an die Apostel und setzten sie in öffentlichen Gewahrsam. Diese Gruppe hier von jüdischen führenden Leuten, dem hohen Priester und diese Sondergruppe der Sadduzäer, die sind uns am Anfang von Apostelgeschichte 4 schon mal begegnet, wenn wir uns daran zurückerinnern. Und damals haben sie schon Petrus und Johannes genommen und haben sie über Nacht in Gewahrsam gesetzt und versucht, ihnen den Mund zu verbieten. Dass dieser Bedrohungsversuch von damals nicht geklappt hat, das mussten sie feststellen, weil die standen ja jetzt hier schon wieder auf der Matte. Und nun wäre das eine Sache gewesen, wenn die Apostel irgendwo in dieser Welt, in Anführungsstrichen, ihr Unwesen getrieben hätten, ihren Wirkungsbereich gehabt hätten. Aber das Problem war, dass es mitten in Jerusalem im jüdischen Hoheitsgebiet war. Und dementsprechend sollte uns nicht wundern, dass der Hohepriester und die Sadduzäer mit Eifersucht erfüllt gewesen sind. Man könnte auch übersetzen mit Neid. Schließlich zogen die Apostel ihnen ja die Schäfchen ab, um das mal so auszudrücken. Und dazu konnten sie noch spektakuläre Dinge tun, die ihnen ja unmöglich waren. Dabei waren sie doch eigentlich deren geistliche Führerschaft. Jetzt hatten wir eben in Vers 13 schon gesehen, dass die Apostel beim Volk ganz hoch im Kurs gestanden haben. Und jetzt drohte die Lage für die Hohenpriester und die Sadduzäer immer mehr zu kippen. Aus deren Sicht gewann die Sekte der Christen immer mehr Einfluss. Und es drängte sich die Frage aus, okay, was machen wir jetzt? Was tun wir jetzt, um das zu unterbinden? Was haben sie sich überlegt? Sie setzten ein öffentliches Zeichen, indem sie die Apostel in öffentlichen Gewahrsam gesteckt haben. Das heißt, in staatliche Gefängnis und alle sollten es mitbekommen. Diesmal nicht nur Petrus und Johannes, sondern diesmal, soweit wir das zumindest wissen, alle Apostel. Das war mit Sicherheit eine angespannte Situation für die junge Gemeinde in Jerusalem. Auf einmal waren ihre Lehrer und ihre Leiter einfach weggesperrt. Und der Gedanke von, puh, wir stehen jetzt hier ganz schön machtlos da, der konnte sich bei ihnen durchaus breit machen. Und auch wenn man an die Apostel selbst mal denkt, war das ja irgendwie eine Achterbahn der Gefühle, was hier stattfindet. auf dem besten Weg, so will ich es mal beschreiben, Nationalhelden fast zu werden, zugejubelt vom Volk, ja, und großen Erfolg gesehen. Und jetzt sitzen sie auf einmal hinter verschlossenen Türen im Gefängnis, einfach weggesperrt. Wir lesen nichts über ihre Empfindungen, über ihre Gefühle, aber ich kann mir vorstellen, das Gefühl von Machtlosigkeit, auch von Verunsicherung, hätte zumindest Potenzial gehabt. Und dazu kann es noch gut sein, dass sie die Worte von Jesus aus Matthäus 10 im Kopf gehabt haben, wo Jesus ihnen schon gesagt hat, dass sie an Gerichte überliefert werden und dass sie in Synagogen gegeißelt werden und dass sie von allen gehasst werden. Ja, das hat Jesus ihnen gesagt, Matthäus 10 ab Vers 16. Also eine durchaus angespannte Situation, die hier auch für sie da war. Aber der Herr war mit ihnen und er ließ sie dort nicht einfach sitzen. Vers 19 und 20 lesen wir, ein Engel des Herrn aber öffnete während der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach, geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Wahrscheinlich haben die Apostel selbst nicht schlecht gestaunt, als auf einmal dieser Engel mit dem passenden Schlüssel da gestanden hat. Ja, so. Und der schien ordnungsgemäß aufgesperrt zu haben und anschließend auch wieder abgesperrt zu haben. So, wenn wir in Vers 23 schauen, dann lesen wir da später, dass das Gefängnis mit Sorgfalt abgesperrt war und dass die Wachen an den Türen gestanden hatten, während die Insassen schon längst nicht mehr da drin waren. Ja? Also ein krasses Wunder, was da passiert. So, und so sind sie einfach rausmarschiert, als wäre nichts weiter gewesen. Und Gott kann das tun, aber Gott tut das nicht immer. Auch nicht in der Apostelgeschichte. Denken wir nur zurück an Apostelgeschichte 4. Petrus und Johannes, die haben eine Nacht im Gewahrsam verbracht und haben nicht diese Befreiung erlebt. Aber hier tut es Gott, auch später in der Apostelgeschichte tut er das nochmal oder an verschiedenen Stellen nochmal, dass er auf übernatürliche Weise aus Gefängnissen befreit. Und zwar tut er das mit einem Zweck. Sie sollen dem Volk weiter das Evangelium predigen. Genau das sagt ihnen der Engel ja in Vers 20. Geht und stellt euch hin und redet im Tempel zu dem Volk alle Worte dieses Lebens. Klarer Auftrag. Jetzt versetzen wir uns hinein, was uns wohl vielleicht durch den Kopf gegangen wäre in so einem Moment. Ne? Vielleicht ist das wirklich so eine gute Idee. Im Tempel kommen wir ja gerade her. Schon mal nicht so geklappt. Ja. Vielleicht sind wir da eher ein bisschen zurück. Wäre es nicht besser, wenn wir irgendwo in ein kleines, unbekanntes Dorf gehen, das Ganze von da aus irgendwie aufrollen oder so? Oder wir können ja auch sagen, komm, lass uns die Lage erstmal ein bisschen beruhigen lassen und dann aus dem Hinterhalt, dann geht es wieder richtig los. So, ne? Vielleicht können wir uns hineinversetzen, kennen solche Gedanken. Für die Apostel war das nicht so. Sie schienen da ganz anders unterwegs gewesen zu sein. Sie wussten, das Volk muss alle Worte dieses Lebens, womit im Kern das Evangelium sehr wahrscheinlich gemeint ist, das Volk musste diese Botschaft hören. Es geht um Menschenseelen, es geht um Leben und Tod, es geht um Ewigkeit, es geht um Rettung, es geht um den Auftrag ihres Herrn, den er gegeben hat. Es geht letztendlich um seine Ehre und für sie war klar, da gibt es keine zwei Meinungen und ein Rückzug, das scheint überhaupt keine Option zu sein. So heißt es, Vers 21 in der ersten Hälfte, als sie es aber gehört hatten, gingen sie früh morgens in den Tempel und lehrten. Absolut furchtlos, entschlossen ziehen sie zurück an alter Wirkungsstätte. Ja, und dort sind sie dann. Und dieser Mut und diese Entschlossenheit, das wünschen wir uns doch auch als Zeugen Jesu, oder? Das wäre doch so erstrebenswert, wenn wir auch so wären. Und man kann sich fragen, woher kommt das? Ja, wie sind sie da hingekommen? Wie entsteht das? Es beginnt mit Gebet. Erinnern wir uns an dieser Stelle nochmal zurück an das Gebet der Gemeinde aus Apostelgeschichte 4, Vers 29, wo sie um Freimütigkeit gebetet haben in Anbetracht von Bedrohung. Und Gott schenkte ihnen das. Und hier sehen wir die Erfüllung. Und davon wollen wir lernen, von dieser Gemeinde damals, dass wir miteinander und füreinander um Freimütigkeit als Zeugen Jesu beten. Und vielleicht beginnt das damit, dass ein jeder von uns in dieser Woche ein oder zwei andere Personen fragt, wo sie besonders herausgefordert sind, als Zeugen Jesu in dieser Welt unterwegs zu sein und für sie betet. Man könnte bei solchen Leuten wie den Aposteln ja immer den Eindruck haben, okay, die gingen einfach immer mutig voran. Es war dann eher alles easy. Aber hören wir mal dazu in die Worte eines Apostels hinein, wie er das beschreibt. Und zwar schreibt der Apostel Paulus in Kolosser 4, Vers 2 bis 4 folgendes. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung, und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Wenn Paulus diese Worte schreibt, Kolosserbrief, sitzt er selbst interessanterweise im Gefängnis. Das heißt, er sitzt hinter verschlossenen Türen und er weiß nicht, wann er wieder herauskommt. Und umso mehr bittet er darum, dass sie ausdauernd, anhaltend beten. Und sein großes Anliegen, interessanterweise, ist dabei nicht, dass er aus dem Gefängnis herauskommt, sondern dass die Botschaft rausgeht. Das ist das, was ihm auf dem Herzen liegt. Ja? Und deshalb sagt er hier diese Worte, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Das bedeutet für ihn noch nicht mal zwingendermaßen, dass es irgendwo außerhalb des Gefängnisses sein muss, sondern dass es sogar im Gefängnis sein kann, dass Gott dort eine Gelegenheit schenkt, das Evangelium weiterzugehen, eine offene Tür für das Wort schenkt. Das ist sein Anliegen. Sein zweites Anliegen ist, dass sie für ihn darum beten sollen, dass er in rechter Weise weiß, wie er es weitergeben soll. Das sind zwei wunderbare Anliegen, die wir mitnehmen können und zu unserem machen können. Eine offene Tür für das Wort, ja, um Gelegenheit zu beten. Und zweitens dann die richtigen Worte, wenn sich diese Tür auftut, wenn Gott sie schenkt. Diese beiden Anliegen wollen wir mitnehmen, ganz persönlich und sowohl für uns selbst beten, aber auch für andere Glaubensgeschwister beten. Und dann dürfen wir gespannt sein, wenn wir das beten, wie Gott Türen öffnet. Wir dürfen sicher sein, Gott hat jeden Schlüssel zu jeder Tür in dieser Welt. Ja? Das steht fest, das macht diese Geschichte in Apostelgeschichte 5 auch sehr gut deutlich, glaube ich. Das heißt, seien es Gelegenheiten, die er ermöglichen kann, oder auch, um diesen Begriff mal aufzunehmen, jede Herzenstüre, die schon lange verschlossen ist und wo nicht viel zu sein scheint, die kann er knacken und die kann er aufmachen. Er, der Herr, öffnet Türen für das Evangelium. Und wir sehen das so eindrücklich hier in Apostelgeschichte 5 und es darf uns ermutigen. Aber auch ein drittes wollen wir uns noch anschauen, einen dritten Punkt. Und der heißt, er, Gott, stellt seine Gegner bloß. Vers 21, zweite Hälfte bis Vers 26. Darum geht es in diesem Punkt. Nachdem Gott also so wunderbar eingegriffen hat und seine Leute wieder in den Tempel gestellt hat, dass sie dort weitermachen sollten, wird ab Vers 21 deutlich, wie die Pläne dieser Gegner offensichtlich gescheitert sind. Die Apostel haben ihren Platz wieder eingenommen und während sie das getan haben, heißt es in Vers 21 ab der zweiten Hälfte, der Hohepriester aber kam und die, die mit ihm waren, und sie beriefen den Hohen Rat und die ganze Ältestenschaft der Söhne Israel zusammen und sandten ins Gefängnis, um sie vorführen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie nicht im Gefängnis und sie kehrten zurück, berichteten und sagten, wir fanden das Gefängnis mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wachen an den Türen stehen. Als wir aber geöffnet hatten, fanden wir niemand darin. Also der Plan der Hohenpriester oder des Hohenpriesters und seiner Leute war, wir trommeln den ganzen Hohen Rat zusammen jetzt hier, um die Apostel vorführen zu lassen. Das Gremium vom Hohen Rat bestand aus 71 Mitgliedern. Den Vorsitz hatte der Hohepriester. Und diese 71 Mitglieder waren eine Gruppierung aus hohen Priestern, aus Schriftgelehrten, aus Ältesten. Daraus war der zusammengesetzt. Und es war die höchste jüdische Instanz, ja, neben dem römischen Statthalter, war das also die größte, höchste Institution. Und jetzt muss man sich das vorstellen, die sitzen da in ihrer Elite-Runde zusammen, die höchsten Leute da, 71 Männer, und sie wollen die Apostel einschüchtern und sie wollen sie strafen und sie wollen sie vorführen. Und sie schicken ihre Diener los, um die Apostel zu holen. Und die merken, funktioniert nicht. Die Diener kommen zurück und die sind einfach weg. Ja, und zwar ohne, dass das irgendjemand im Ansatz bemerkt hat. Wie ich eben schon bemerkt habe, die Türen ordnungsgemäß abgesperrt, die Wachen auf ihren Posten, das Gefängnis leer. So, das ist die Situation hier. Und was hier passiert, könnte man eigentlich mit folgenden Worten ausdrücken. Der Hohe Rat wollte Gottes Leute vorführen, aber was hier passiert ist eigentlich, dass Gott selbst den Hohen Rat vorführt. Ja, und das Ganze hat schon fast was Ironisches, diese Machtdemonstration, die Gott hier hat. Da ist dieses Gremium von 71 gestandenen Männern und die können einpacken, wenn sie sich mit Gott selbst anlegen. Das wird so deutlich. Und zumindest im Ansatz kriegen die Anwesenden hier auch so ein bisschen eine Ahnung davon, dass sie eigentlich ziemlich chancenlos da sind. Da heißt es in Vers 24, als aber der Hauptmann des Tempels, wie auch die hohen Priester, diese Worte hörten, waren sie ihretwegen in Verlegenheit, was das noch werden sollte. Und ich finde das so eine schöne Beschreibung. Ja, der Hauptmann des Tempels, wie auch die Sippe der hohen Priester, ihnen fehlen die Worte, sie kamen in Verlegenheit. Man könnte auch übersetzen im Sinne von, sie waren verwirrt, sie waren sprachlos, sie standen da ratlos, unsicher. Ja? Wir würden heute sagen, sie waren völlig perplex. Und es blieb ihnen nur noch dieser Gedanke, der ist so schön hier formuliert, was soll das noch werden? Wo soll das noch hinführen? Was kommt als nächstes? Lukas berichtet uns das was als nächstes kommt. Vers 25, gemäß gewissermaßen der nächste Hammer. Es kam aber einer und berichtete ihnen, siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gesetzt habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Damit hat zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit keiner von ihnen gerechnet. Ne? Dieser Schuss von, wir stellen sie in öffentlichen Gewahrsam, der ist gewaltig nach hinten losgegangen. Warum? Weil Gott dafür sorgte, dass jetzt auf einmal seine Apostel wieder öffentlich im Tempel stehen und lehren. Und wir sehen dabei eine weitere Form von, Gott stellt seine Gegner bloß, und zwar öffentlich. Er führt sie öffentlich vor sogar. Vielleicht hatten die hohen Priester und der Hohe Rat auch für den Moment so einen Ansatz von, wir stehen ganz schön machtlos da. Aber es führte sie nicht dazu, dass sie Apostel in Ruhe lassen. Das sehen wir im nächsten Vers und dann vor allem im nächsten Abschnitt ab Vers 27. Da heißt es in Vers 26 noch, da ging der Hauptmann mit den Dienern hin und führte sie herbei, nicht mit Gewalt, denn sie fürchteten das Volk, sie könnten gesteinigt werden. Und das klingt hier verhältnismäßig deutlich milder, als das in Vers 18 der Fall war, wo die Formulierung war, sie legten Hand an die Apostel. Nein, hier zerrten sie sie nicht mit Gewalt vom Tempelplatz, sondern sie führten sie vielmehr behutsam herbei. Und wir erfahren auch den Beweggrund, sie fürchteten das Volk, dass sie gesteinigt werden könnten. Das heißt, das Volk war nach all dem, was passiert war, von den Aposteln so angetan, dass der Hauptmann und die Diener um ihr eigenes Leben gefürchtet haben, wenn sie die irgendwie zu hart angefasst hätten. Am Tag davor war das scheinbar ja noch kein Problem, ne? Da haben sie die einfach abgeführt und mitgenommen. Aber dieses Eingreifen Gottes über Nacht, dadurch haben die Apostel noch viel mehr Einfluss, noch viel mehr Rang und Namen und Sympathien im Volk gewonnen. Und leider heißt es hier über den Hauptmann und die Diener nicht, sie fürchteten Gott. Und deshalb gingen sie so mit ihnen um, sondern sie fürchteten Menschen. Aber es lag am Ende des Tages eigentlich für alle auf der Hand, dass diese Männer, diese Apostel und vor allem diese Botschaft unaufhaltsam ist. Und wenn wir die Überlegung aus Vers 24 nochmal aufgreifen, wo sie gesagt haben, was soll das noch werden? Also wo soll das alles noch hinführen? Dann ist die Antwort, bis an die Enden der Erde. So heißt unsere Predigtreihe, ja? Angelehnt an Apostelgeschichte 1, Vers 8. Bis an die Enden der Erde. Bis dahin muss das Evangelium bis heute gelangen. Bis dahin sollen die Zeugen Jesu unterwegs sein. Bis dahin sollen du und ich uns mit einsetzen, überall furchtlos von Jesus zu reden. Und dann kann es durchaus sein, dass sich Gegner in den Weg stellen und dass uns Menschen das Leben schwer machen und dass sie uns vielleicht vor anderen schlecht machen, weil wir von Jesus reden und dass sie uns für verrückt erklären, für bescheuert und denken, sie müssten das auch noch vor allen anderen Leuten breittreten. Und es kann auch sein, dass uns so manche Tür vor der Nase zugeschlagen wird, weil wir Christen sind. Momentan muss man sagen, wir leben noch in Breitengraden, wo wir verhältnismäßig noch ein sehr tolerantes Gebiet haben. Aber das kann und das wird sich wahrscheinlich in Zukunft zunehmend mehr ändern. Und ich weiß nicht, was dir in der Vergangenheit oder vielleicht sogar aktuell als Zeuge Jesu das Leben schwer macht. Wo sich vielleicht wie so eine Art Gegner aufbauen, was dich versucht einzuschüchtern. Es gibt am Ende des Tages immer nur zwei Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können. Entweder schrecken wir zurück, lassen uns einschüchtern als Zeugen Jesu, oder wir nehmen die Position des Vertrauens ein und lassen uns ermutigen von etwas, womit schon Mose oder Gott vielmehr durch Mose das Volk Israel ermutigt hat, als sie die Ägypter im Nacken hatten. Da heißt es in 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Diese Haltung, diese Gewissheit einzunehmen, ist manchmal nicht so leicht, wenn wir uns machtlos fühlen, wenn wir uns ausgeliefert fühlen. Aber wir dürfen wissen, dass der Herr auch unsere Gegner früher oder später bloßstellen wird, wenn wir uns zu ihm halten, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind. Warum dürfen wir das wissen? Weil unsere Gegner auch seine Gegner sind. Unser Thema von heute Morgen war, der Herr ist mit den Seinen. Und drei Punkte, woran das deutlich wird, haben wir uns heute Morgen angeschaut. Nämlich erstens, er bestätigt seine Zeugen. Zweitens, er öffnet Türen und drittens, er stellt seine Gegner bloß. Und ich will heute Morgen schließen mit diesem bekannten, aber nicht weniger wertvollen Zuspruch, den Gott durch den Jesus selbst in Matthäus 28, Vers 20 am Ende gemacht hat. Da sehen wir in Vers 18 die Macht, das hatten wir am Anfang der Predigt. Wir sehen den Auftrag in Vers 19 und in Vers 20 sagt er am Ende dann, diese wunderbaren Worte, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Amen.